Mich beschäftigt seit einiger Zeit ein Wort, vermehrt dann letzte Woche. Und ich würde das gerne mit euch teilen. Ich habe einen Bibeltext gewählt, den ich gerne mit euch besprechen würde. 1. Korinther. Mal gucken, ob wir das hier nehmen. Ja, 1. Korinther, Kapitel 1 nehmen wir, ab Vers 18. Ich würde mit euch die Verse gerne nacheinander einmal anschauen und dann dazu meine Erklärung geben. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit, also durch die eigene Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit. Dem Berufenen, selbst aber Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht, eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also, wenn man diesen Text anschaut, da möchte der normale, vernünftige Mensch einfach rebellieren. Er möchte buchstäblich auf die Palme steigen und uns total für blöd erklären. Aber auch Gottes Idee für blöd erklären. Aber das ist nichts Außergewöhnliches. Wir werden noch sehen, Gott zeigt, dass man uns nicht nur, oder dass man Menschen, die Gott erwählt, nicht nur verachtet oder dass es Verachtete sind, bevor sie zum Glauben kamen, sondern die Verachtung geht dann auch weiter, während sie glauben, während sie Jesus nachfolgen. Grundsätzlich brauchen wir uns nicht aufzuregen, wenn Menschen spotten oder lästern. Die Schrift sagt, früher sind wir mit ihnen denselben Weg gelaufen, gottlos, lebten unsere Begierden aus, unsere Lüste aus, wir taten, was uns gefällt, was wir wollten. Und auf einmal wurden wir gläubig. Auf einmal kam Jesus in unserem Leben. Und jetzt, wir saufen nicht mehr, wir rauchen nicht mehr, wir huren nicht mehr. Also, wir leben nicht mehr gottlos. Und dann steht geschrieben, das befremdet sie. Das ist für sie komisch. Wenn du bisher mit solchen Menschen zusammen warst oder deine Clique, in der du das gelebt hast, dann wirst du gläubig, so ist es mir ergangen, ich war in einer Clique, dann wirst du gläubig, auf einmal kann man mit dir nichts mehr anfangen. Vorher warst du angenehm, vorher war alles in Ordnung, die Welt war okay. Du hast mitgesoffen, du hast mitgekifft, du hast deine Drogen mitkonsumiert, du hast alles mitgemacht, alles schien in Ordnung. Und jetzt kommst du und jetzt störst du diese, Anführungsstrichen, heile Welt. Und in der Bibel steht mehrfach geschrieben, es befremdet sie. Sie wissen nicht mehr, was soll ich mit dir, Herbert, jetzt anfangen? Als du mit uns warst, als du mitgeklaut hast, als du mit gottlos gelebt hast, da war alles okay. Da konnten wir miteinander umgehen. Aber jetzt hast du diesen Jesus. Und ich weiß noch, meine Clique sagte damals, weißt du, Herbert, du kannst gerne in unsere Clique weiterkommen. Ich war junger Mann, hatte keine Freunde, keine Beziehung zur christlichen Gemeinde. In die Gemeinde, in die ich kam, da war ich ein Exot, ein Unikum, das man bespöttelte, das man belachte. Und so bin ich auch wieder gegangen, um später dann doch wieder zurückzukommen. So, und ich bin zur Clique. Natürlich war für mich jetzt so, ich gehe meine Clique und ich rede über Jesus. Ich rede über das, was mein Leben jetzt beschäftigt, was ich jetzt erlebt habe. Und sie sagt mir, Herbert, wir sehen, du bist total verändert, aber dein Jesus, den wollen wir nicht. Du kannst gerne zu uns kommen, aber bitte ohne Jesus. Ohne Jesus. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Ich kann ihn nicht mehr lassen. Ich kann nicht mehr ohne diesen Jesus kommen, gehen. Und so habe ich mich verabschiedet mit dem Angebot, wenn mal jemand umkehren möchte oder Rat braucht, Hilfe braucht, dass ich da sein werde. Und da wurde gar nicht gelästert, sondern mir wurde sogar mit Respekt begegnet. Wir sehen, Junge, du bist verändert. Aber viele erleben, dass sie bespöttelt werden, belacht werden über ihren Glauben. Aber Gott sagt in seinem Wort, sie tun es, es befremdet sie, dass ihr jetzt anders lebt. Sie können damit nichts anfangen und der einzige Weg der Kommunikation, der ihnen jetzt noch bleibt, ist, sie lästern. Es befremdet, wie ihr lebt und sie lästern. Was du für ein komischer Typ bist, dass du jetzt wahrscheinlich ein Fundamentalist bist, ein Abgedrehter, ein Abgeschwirrter oder sonst irgendwas. Und sie lästern, da kommt der Fromme, da geht der Fromme und so. Also, das ist normal. Und Gott sagt, darüber müssen wir uns gar nicht aufregen. Und du musst auch gar nicht über die Leute schimpfen, wenn sie lästern bezüglich deines Weges, deines Glaubens. Denn sie wissen nicht anders, mit dir umzugehen. Sie wissen nicht mehr, was sie jetzt mit dir anfangen sollen. Du bist auf einmal ein neuer Mensch. Mit dem Alten konnten sie sehr gut leben. Aber mit dem Neuen, nee, das funktioniert nicht mehr. So, wenn wir diesen Text anschauen, da heißt es, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen. Das Wort verloren gehen heißt Apolemie und bedeutet zugrunde richten. Menschen, die sich selbst zerstören oder durch ihren Lebensstil oder durch ihr Leben, ihre Entscheidung, ohne Jesus zu leben, selber ins Verderben stürzen. Also Gott stürzt ja niemanden ins Verderben. Der Mensch stürzt sich selbst ins Verderben durch seinen Lebensstil, durch seine Gottlosigkeit. Und das ist ja, was Jesus sagte, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er die Welt überführen von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Sünde, Hamartia, das Wort, bedeutet Zielverfehlung. Der Heilige Geist wird überführen von der Zielverfehlung, dass sie nicht an mich glauben. Das Wort vom Kreuz ist denen, die sich selbst zugrunde richten, die ihren zerstörerischen Weg weitergehen. Das ist für sie Torheit, Moria, Torheit, Narrheit, verrückt. Ist doch verrückt, dass man durch den Glauben an Jesus, durch eine Beziehung zu Jesus gerettet werden soll. Aber uns, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft geworden. Gottes Kraft, das Wort für Kraft ist da Dynamis und es bedeutet Kraft, Fähigkeit, Vollmacht, Macht. Besonders bedeutet es innewohnende Kraft. Also wir glauben nicht nur an Jesus, sondern wenn wir Jesus aufnehmen, er der Herr unseres Lebens wird, der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann haben wir in uns eine Kraft, die wohnt in uns. Und deshalb ist dieses Wort Dynamis, ist innewohnende Kraft. Und diese in uns wohnende Kraft gibt uns Energie, gibt uns Kraft für unseren Alltag, für unser Leben, für die Nachfolge, auch in unserem Zeugnis. Denn es steht geschrieben, sagt er, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten. Also Gott sagt, die Weisheit der Weisen, denn und Wenn wir dann das Wort der Weisen anschauen, da steht Sophos, das wurde früher ursprünglich gebraucht für Leute, die Wegführung auch suchten in den Sternen oder einfach die versuchten durch Denken und durch logisches Denken, durch Überlegungen einen Weg aus Dilemma, aus Chaos, einen klugen Weg zu finden, wie man die Menschheit retten kann, wie man einfach in dieser Welt gut leben kann. Und dazu braucht man auch keinen Gott. Wir finden einen Weg, der gangbar ist für jedermann und da braucht man keinen Gott für. Und Gott sagt, diese Weisheit, diese irdische Weisheit der Weisen, er sagt, die mache ich zunichte. Apolemie, die richte ich zugrunde. Und er sagt, den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Den Verstand, das ist die Einsicht, es bezeichnet die Fähigkeit, Dinge, Menschen oder Umstände kritisch beurteilen zu können. Das Wort ist Synesis, Einsicht, Urteilskraft. Gott sagt, die Urteilskraft der Weisen dieser Welt, der Verständigen, Synetos, den Verständigen, der Einsichtsvollen oder die sagen, wir haben die Einsicht, das Verständnis. Gott sagt, das verwerfe ich oder wie die Anmerkung sagt in deiner Bibel, ich machte das zunichte. Weil es ist nicht der Weg, wie man zu Gott kommt, nicht der Weg, wie man heil wird. Und Gott sagt, wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Paulus sagt, nennt ihn mir, hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Zur Torheit oder Narretei gemacht? Wie hat er das gemacht? Ganz einfach, er sagt, durch die Torheit der Predigt, die wir haben, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, die Tür zu Gott ist und dass niemand zum Vater kommt als durch Jesus, da sagen die Leute, nee, das ist intolerant, das geht nicht. Das kann man heute nicht mehr sagen, dann bist du nicht mehr politisch korrekt. Wenn du sagst, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, dann kriegst du in unserer Gesellschaft ganz schnell ein Problem. Vor ungefähr 12 Jahren hat das noch keiner geglaubt. Wir hatten damals eine Tagung, vielleicht ist es auch schon 14 Jahre her, mit David Wilkerson. Und Wilkerson sagt, ich sage euch etwas von Gott her. Und ihr werdet vielleicht heute schmunzeln oder den Kopf schütteln oder sagen, na ja, was prophezeit er denn da schon rum? Aber dieser Wilkerson hat damals gesagt, Leute, vielleicht dauert es noch 10 Jahre, vielleicht auch nicht. Aber es wird eine Zeit in eurem Land kommen, in der es verpönt sein wird und ihr unter Druck geraten werdet und vielleicht dann noch irgendwann in große Schwierigkeiten kommen werdet, selbst durch Gesetze, wenn ihr behauptet, dass der einzige Weg zu Gott Jesus Christus ist. Heute hat uns das schon eingeholt. Wenn wir sagen, Jesus ist der einzige Weg zum Vater, niemand kommt zum Vater als durch ihn, Jesus selber sagt es und Gott hat es so beschlossen, dann bist du intolerant, dann bist du jemand, der die Gesellschaft stört, dann bist du jemand, den man meiden sollte, dann bist du irgendein einer mit einer Phobie oder mit sonst einem Problem läufst du durch die Welt oder du bist ein Radikaler. Und wenn du sagst, ich halte mich zu der Wahrheit der Bibel, dann gibt es Leute, die sagen, du bist genauso wie ein Islamist, wie die IS oder sonstige Leute, ihr seid ja genauso radikal. Man schmeißt alles in einen Topf, wobei ich sagen muss, ich kann mich nicht erinnern, dass wir als Christen in unserer Generation irgendjemand enthauptet haben oder jemand getötet haben, weil er anderer Meinung war. Aber von Gott sagt, hat er nicht die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die eigene Weisheit Gott nicht erkannte. Also da war Gottes Weisheit der Errettung und die Welt mit ihrer eigenen Weisheit, an der sie festhält, sie sagt, das lasse ich nicht ab, das ist meine Meinung, an der halte ich fest, das ist meine Überzeugung, daran halte ich fest, hat Gott es wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Deshalb sagt er auch, die Überlegungen der Weisen, die habe ich zunichte gemacht. Ich habe das einfach, ihr ganzes Heilsgebäude, ihr Gedankengebäude, das habe ich zunichte gemacht. Ich habe es zerstört. Ich habe es über den Haufen geworfen. Und ich erkläre, dass man nur gerettet wird durch meinen Sohn Jesus Christus. Das ist doch verrückt für viele Menschen. Aber trotzdem wissen wir, dass es in Menschen angelegt ist. Die Bibel sagt, in jedes Menschenherz ist das Gesetz Gottes reingeschrieben. Der Römerbrief am Anfang schildert das sehr klar und deutlich. Ganz am Anfang in der Bibel, nachdem Adam und Eva gesündigt haben, da steht geschrieben, und Gott selber sagt das, schaut sie euch an, der Mensch ist geworden wie unser einer, er weiß jetzt, was gut und böse ist. Er weiß es jetzt. Im Römerbrief sagt Paulus, dass das Werk, da sind die Juden, sagte, die haben das geschriebene Gesetz, die haben das geschriebene Wort gehabt und sie werden auch gemäß diesem Wort gerichtet. Und er sagt, die aber aus den Nationen, die das Wort nicht haben, Gott hat jedem Menschen sein Gesetz ins Herz, in seinen Geist geschrieben. Und Gott sagt, das Gewissen bezeugt, ob man falsch handelt oder richtig handelt. Und sie werden gemäß ihrem Gewissen einmal vor Gott Rechenschaft abgeben über das, was sie getan haben oder auch nicht getan haben. Es hat Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil die Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Dieses Wort gekreuzigt steht im Partizip Perfekt Passiv und es bedeutet, Jesus wurde mal gekreuzigt. Es ist eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit, aber das Ergebnis dieser Handlung am Kreuz von Golgatha hat jetzt noch seine Auswirkungen, existiert jetzt und wirkt jetzt noch zur Zeit unter uns. Es ist nicht nur ein Akt, er ist mal gekreuzigt worden, damit war's, sondern das hat Auswirkungen auf alle Generationen danach. Wir wissen natürlich auch von der Bibel die Generation davor, aber auf alle Generationen danach, die kommen, es wirkt immer noch das, was er am Kreuz getan hat. Es hebt nie auf. Es ist nicht eine historische Tatsache in der Vergangenheit, er ist gekreuzigt worden, sondern dass er gekreuzigt wurde, das hat für heute, für mich Auswirkungen, die praktisch erlebbar sind und nicht nur mit der Vernunft glaubensmäßig zu erfassen sind. Seid ihr mit mir? So, das Wort, das ist das Wort, sagt er, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis. Ärgernis, Skandalon, kommt von uns das Wort Skandal her. Anstoß, Ärgernis, ein Skandal. Christus als gekreuzigt, warum sollte er für unsere Sünden sterben? Warum sollte er sein Blut vergießen? Theologen streichen das heute aus ihrer Theologie im ganzen Land, ganz besonders auch in unserem Land. Wo sie sagen, es gab keine Jungfrauengeburt, es gab keine Kreuzigung, es gab kein Blutvergießen Jesu, es gab keine Auferstehung, es gab keine Himmelfahrt. Das ist Erfindung irgendwelcher Leute. So sagt es uns, versucht es uns die Theologie heute zu sagen. Das ist natürlich nicht wahr. Den Juden ein Ärgernis, ein Skandal. Den Nationen eine Torheit. Moria, das ist doch verrückt. Das ist doch verrückt. Jesus starb für mich, bezahlte für meine Sünden und wenn ich jetzt an ihn glaube, dann werde ich gerettet. Leute, das ist doch doof. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Das ist verrückt. Das ist Narretei. Und Gott selber sagt, es macht mir Spaß, diese Narretei, diese Verrücktheit mitten in die Menschheit zu stellen. Weil ich mache ihre eigene Weisheit zunichte, richte sie zugrunde. Und dann heißt es weiter, den Berufenen aber, uns selbst aber, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Den Berufenen, das Wort ist Kletos, bedeutet, das sind diejenigen, die den göttlichen Ruf, die göttliche Einladung angenommen und sich unter Gottes Heilswillen gestellt haben. Der Ruf, sich unter Gottes Heilswillen zu stellen, dieser Ruf ging an alle Menschen. Und geht an alle Menschen auf der ganzen Welt. So, dass niemand sagen kann, an mich ist dieser Ruf nicht ergangen. Selbst wenn jemand es nicht so hört, wie wir es vielleicht bei uns so deutlich hören, so hat jeder Mensch doch in seinem Innern sein Herz, seinen Geist und in diesem Geist ist das Werk Gottes geschrieben. Jeder Mensch weiß, was gut und was richtig ist. Wir hatten ja uns vor ein paar Jahren ganz besonders mit diesen Bereichen befasst. Das könnt ihr gerne ja im Internet mal nachhören. Selbst aber Juden wie Griechen predigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte, Moros, töricht, dumm, idiotisch, verrückt, närrische Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache, ist stärker als die Menschen. Ich habe gesagt, wie oft bemühen wir uns und versuchen, Stärke zu zeigen. Irgendwie muss ich beweisen, ich bin nicht schwach, ich bin stark. Aber Paulus, wenn du ihn anschaust, er spricht oft von Schwäche. Er spricht davon, er sagt, ich kam zu euch in großer Schwachheit. In großer Schwachheit, in großer Asthenai. Aber er sagt, ich habe in meiner Schwachheit erfahren, dass die Kraft des Christus in mir wirksam ist und dass diese Kraft des Christus mich trägt. Und er sagt, ich habe die Erfahrung gemacht, am stärksten oder am kräftigsten kommt die Kraft Christi in mir zur Wirkung, zur Entfaltung, wenn ich schwach bin, sagt Paulus. Und dann sagt er, deshalb rühme ich mich jetzt am liebsten meiner Schwachheit, weil dann kann sich die Kraft Christi richtig entfalten. Aber wer von uns will schwach sein? Wir wollen doch alle gern stark sein. Wir wollen doch gerne irgendwie zeigen, du, ich bin nicht unterzukriegen. Und manchmal versuchen wir es mit Glaubensparolen, mit meinem Gott werde ich über die Mauern springen, nichts wird mir unmöglich sein. Und dann stehen wir vor der nächsten Mauer und wir schaffen es nicht mal, den ersten Fuß drüber zu heben und klagen und verzweifelt, das wirkt ja doch nicht. Wir wollen nicht schwach sein, wir wollen stark sein, wir wollen energiegeladen sein, wir wollen als Energiebündel durch die Welt gehen. Es wird uns ja auch gezeigt in Werbung und in Bewerbung und in all den Bereichen, du musst was vorzuweisen haben. Und wir wollen auf jeden Fall keine Schwächlinge in unserem Betrieb haben. Wir wollen starke Leute haben. Aber du musst wissen, Gott ist in der Lage, dich zu verändern, in dir etwas zu bewirken, was auf natürliche Weise nicht geschehen kann. Er sagt, bei den Schwachen, die Schwachheit Gottes ist stärker als die Stärke der Menschen. Also Gott sagt, die Stärke von Menschen ist schwächer als das, was Gott in einem Schwachen bewirkt. Versteht ihr, was ich meine? Die Schwachheit Gottes ist stärker als die natürliche Stärke der Menschheit. Und diese Stärke von Gott wirkt in schwachen Menschen und befähigt sie zu Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht in der Lage wären zu tun. Sondern das Törichte hat Gott auserwählt, also genau. Und dann sagt er, warum, der Welt hat er ausgewählt. Nee, wir waren bei den Schwachen, lass mich mal gucken. Okay. Und das Schwache hat Gottes ist stärker, denn seht eure Berufung. Also schaut doch an, Berufung des Menschen durch Gott in sein Reich bedeutet, das seht eure Klesis, eure Berufung. Ihr seid doch nicht mehr normal in dieser Welt, sondern ihr seid, Kolosser sagt es, versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und wenn du den Kolosserbrief anschaust, ich habe es euch schon mal erklärt, da ist nicht einfach, wir sind versetzt, naja, wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jetzt sind wir drinnen. Sondern ihr seid versetzt, der Kolosserbrief macht etwas deutlich, als wir Jesus in unser Leben aufnahmen, da heißt es, da wurden wir gewaltsam von Gott selber gefasst und rausgehoben und in Gottes Reich versetzt. Gott sagt, keine Sekunde wird mehr vergeudet, keine Sekunde darf mehr vergehen. Du hast gesagt, du willst in mein Reich durch meinen Sohn Jesus, du willst Rettung annehmen und Gott sagt, Amen. Und Gott schnappt uns und setzt uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe. So, Gott ist voll dabei, voll am Handeln und er ist wirksam in deinem und meinem Leben. Das Schwache Gottes ist stärker. In seiner Stärke bist du stärker als der natürlich Starke. In seiner Stärke bist du stärker als ein normaler Mensch. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass nicht viele Weise nach dem Fleisch und nicht viele Mächtige, also da ist Ischyros, das sind die Macht haben, also nicht nur Macht in dem Sinn, sondern auch körperlich stark sind, körperlich Stärke haben. Nicht viele Edle, Eugenes, Hochgeborene, nicht viele Adlige sind dazu gekommen, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das Törichte der Welt. Das, was in der Welt keinen Namen hatte. Das, was, wo man sagte, guck dir mal, wir haben das gesehen in dem Filmspann, die Frau, die dort ist, ja, die ist es doch nicht wert, dass Jesus in ihr Leben kommt. Die ist es doch nicht wert, dass er sie anfasst. Die ist doch nichts wert, dass er sie befreit. Es gibt doch Leute, die haben ihren Status, die haben ihre Position in der Gesellschaft. Und wie schnell denken wir als Gläubige so? Am besten wollen wir die Menschen erreichen. Ja, wir wollen sie auch erreichen, aber wir denken, wir wollen Leute am besten erreichen, die Status haben, die viel Kohle haben. Und dann können wir richtig gemeinsam Gemeinde voranbauen und dann können wir uns auch irgendwann um die Armen kümmern oder die, die nicht so akzeptabel sind in der Gesellschaft. Aber Gott sagt, er macht es genau anders. Gott sagt, ich hole das, was nichts ist, das Törichte, das Schwache, das Verachtete, das Elende, das hole ich, das rette ich, da komme ich mit meiner Kraft rein, da komme ich und lege meine Weisheit rein. Und Gott sagt, ich beweise der ganzen Welt, dass diese Schwachen mächtiger und stärker sind als die Starken. Deshalb brauchst du nicht danach graben oder mühen, oh, ich muss jetzt stark werden oder ich muss was präsentieren können, repräsentieren können, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Dieses Erwählen, da gibt's ja auch mal so, dass Gott nur bestimmte Leute erwählt hat und die anderen gucken buchstäblich in die Röhre. Ich glaube das nicht, weil die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, richtig? Und dann glaube ich nicht, dass er ein paar Leute auswählt und die anderen gucken dumm zu. Sondern Gott will, sein Ruf geht an alle, aber nicht alle nehmen diesen Ruf an. Und er sagt hier, denkt doch, also Gott hat euch auserwählt, dieses Eklegomai. Es bedeutet erwählen, auswählen, für sich wählen. Womit nicht zwingend eine Ablehnung oder Verwerfung dessen, was nicht gewählt wurde, gemeint ist, sondern vielmehr die Bevorzugung des Gewählten. Dabei ist für den Erwählenden der Aufbau einer Beziehung zum Gewählten, also zu uns, im Blick. Das Wort beinhaltet den Vorzug und die Erwählung unter vielen. Also unter den vielen, die Bibel spricht von Panthes, Gott will, dass die vielen alle gerettet werden. Da nehmen welche die Errettung an. Und Gott sagt, die, die die Errettung annehmen, sind jetzt in einer bevorzugten Stellung. Die Schrift sagt ja auch, wenn wir gläubig geworden sind, dann leben wir nicht nur in dieser Erde, auf dieser Erde. Sondern Epheserbrief sagt, wir sind mit Christus versetzt in die himmlischen Örter. Und die Bibel sagt auch an anderer Stelle, unser Wandel, unser Lauf ist jetzt schon, während wir auf der Erde sind, im Himmel. Also wir bewegen uns als Gläubige in zwei Welten. Ich lade dich ein, ich finde das großartig, fantastisch, herrlich, in zwei Welten zu leben. Du lebst zum einen in der Beziehung auf dieser Welt, mit Menschen, aber zum anderen lebst du in einer bewussten Beziehung mit Gott. Du kannst dich auch bewusst hinein zurückbegeben in ein Alleinsein mit Gott, Zeit mit ihm verbringen, Gemeinschaft mit ihm haben. Und hat der normale Mensch nicht. Und ich lade dich ein, eine herzliche, innige Beziehung mit Jesus aufzubauen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, da habt ihr kein Leben, da bringt ihr keine Frucht. Und wir haben gesagt, bleibt in mir, da haben wir dieses Wort bleibt, das griechische Wort heißt meno, bleiben, bei mir wohnen, wohnt bei mir, weicht nicht von meiner Seite, verbringt Zeit mit mir, haltet euch bei mir auf oder bei jemandem wohnen, auch bedeutet das Wort meno. Gott sagt, wohne bei mir. Wohne nicht mal Sonntag im Gottesdienst bei mir und sonst wohnst du wieder woanders. Sondern wo immer wir hingehen, ist der Herr mit uns. Wir denken ja auch manches Mal so, wenn wir unsere Beziehung mit Gott pflegen, dann sagen wir, ja, morgens habe ich so meinen Raum, meine Ecke, da bete ich, da lese ich meine Andacht da und so weiter. Und wenn du dann es verpeilt hast, verschlafen hast oder keine Lust gehabt oder was auch sonst gewesen ist und du gehst zu deinem Job und dann kommt auch spätestens in der Straßenbahn, im Bus, in der S-Bahn oder im Auto kommt es, oh Mann, ich habe heute keine Andacht gemacht. Das ist Religion. Das ist Religion. Also Herr, wenn ich heute Abend zurück nach Hause komme, dann werde ich da zu dir kommen. Wir vergessen aber dabei, dass der Herr ja ständig gegenwärtig ist. Also nach der Bibel, nach dem Neuen Testament, brauchen wir keinen besonderen Ort mehr, an dem wir Gott begegnen. Wenn du mich fragen würdest, betest du nur zu Hause oder nur in deinem Büro oder an bestimmten Orten, dann muss ich sagen, nein, Ich habe keine spezielle Gebetsstätte, wo ich nur bete, sondern meine Gebetsstätte, die ist immer bei mir. Überall, wo ich bin, habe ich eine Gebetsstätte. Weil der Herr ist allgegenwärtig. Und der Herr sagt, wir sind sein Tempel, richtig? Ihr seid Gottes Tempel. Das heißt also, der Gebetsort, der Ort der Anbetung ist immer da, wo du bist. Der ist sogar unter deiner Dusche, egal wo du bist, ist die Gegenwart Gottes, ist der Herr da. Und du redest mit ihm und du kannst genauso Beziehung mit ihm pflegen in der S-Bahn und sonst wo. Ich sage nicht, dass wir nicht mal Rückzug haben und wo wir Zeit haben, aber dieses schlechte Gewissen, da habe ich jetzt was verpasst. Und jetzt stehe ich vielleicht nicht mehr gut da, dann kommt Anklage und dann ziehen wir uns zurück. Gott sagt, nein, ich bin alle Zeit bei dir, ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nie aufgeben, ich werde immer bei dir sein. Und er sagt, ich halte dich bei deiner rechten Hand. Wenn Gott uns bei unserer rechten Hand hält, dann ist er doch überall gegenwärtig immer mit uns dabei, oder nicht? Und deshalb können wir überall Gemeinschaft pflegen mit ihm, deshalb können wir überall mit ihm reden. Das ist unterwegs, das ist, wo immer du dich bewegst, Herr, ich danke dir, du bist hier und ich preise dich, du sprichst mit ihm, du redest mit ihm. Die ihr S-Bahn, Straßenbahn, sonst wie fahrt, ihr könnt, habt natürlich das Vorrecht, dass ihr dabei sogar lesen könnt, sagen, Herr, es ist so schön, auch hier unterwegs mit dir im Himmel online zu sein. Wir sind immer online, wir sind immer in der Gegenwart Gottes. Auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind oder uns das bewusst machen, der Herr ist nahe, der Herr ist immer gegenwärtig. Es gibt ja dieses alte Kirchenlied, das wir auch manches Mal singen. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Meistens ist das ja nur reduziert auf einen Gottesdienst. Jetzt ist Gott gegenwärtig, dann gehen wir nach Hause und sagen, boah, er war so gegenwärtig. Schade, dass das bei mir zu Hause nicht ist. Du kannst dich zu Hause genauso einklinken, denn derselbe Gott, der dir hier begegnet ist, begegnet dir zu Hause. Er begegnet dir unterwegs. Er ist überall gegenwärtig. Mir geht es so, ich habe eine ununterbrochene Gemeinschaft mit ihm, weil ich habe keinen Schrein, an dem ich hingehe, mich dorthin bewege, sondern ich habe auch meine Zeiten. Aber meine Gebetsstätte, die ist immer bei mir. Sie ist immer da, weil wir sind Tempel des lebendigen Gottes. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Also das Wort ist kataichyno und bedeutet beschämen. Er will sie beschämen. Wir werden gleich noch Beispiele sehen. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke, zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das Unedle und das Verachtete. Das, was nichts ist, was nicht wertgeschätzt wird, was man gering schätzt, Menschen, die man gering achtet, gering schätzt, verachtet, geringschätzend auch behandelt. Ich weiß nicht, was du erlebt hast in deinem Leben, wie es dir ergangen ist. Vielleicht sind solche hier heute Abend und auch solche, die im Internet zuhören, die sagen, Mensch, ich komme mir vor, wie der Letzte in der Reihe. Ich komme mir vor, als wenn ich überhaupt nichts wert bin. Und du musst wissen, Gott hat sein Augenmerk ganz besonders auf dich gerichtet. Das, was nicht wertgeschätzt ist, was verachtet ist, wo man mit dem Finger drauf zeigt, wo man sagt, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Wie wir das auch in dem Beispiel sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Gott sagt, ich will dich. Und ich will in dein Leben kommen. Und ich will der du eine Null bist, der du ein Nichts bist, weil du so dich selber so behandelst vielleicht auch oder von anderen so behandelt wirst. Aber ich will in dein Leben kommen. Und Gott sagt, ich will aller Welt durch dich zeigen, dass ich mit solchen verachteten Menschen etwas Besonderes bewirken kann und in solchen Menschen auch etwas Besonderes bewirken kann. Du und ich hätte fast gesagt, je elender du bist, umso größere Herrlichkeit hinterher. Damit sage ich aber nicht, lasst uns bitte erstmal alle schön elend werden und irgendwie den Berg runterklettern. Aber Gott hat das Unedle der Welt und das Verachtete, das hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, was nicht bedeutet, damit er das, was etwas ist, was sich profiliert, was sich darstellt, Gott sagt, das mache ich zunichte. Wir meinen ja auch manches Mal, dass wenn wir uns gut verkaufen, wenn wir uns gut darstellen, gut präsentieren, dann haben wir vielleicht auch gute Chancen, in Gottes Reich voranzukommen. Und ich erlebe das ja immer wieder, dass Menschen sich empfehlen und mir erklären, wie gut sie sind. Und weil sie so super wären, wäre es absolut für mich ein Verlust, wenn ich sie nicht in mein Team aufnehmen würde. Ja? Und dann muss ich sagen, dann ist man irgendwie weit weg. Weil die Bibel sagt, wer sich selbst empfiehlt, der ist unbewährt. Sondern bewährt ist der, den der Herr empfiehlt. Jemand hat mir gesagt, ach, weißt du, Herbert, ich warte eigentlich, dass du mich in eine Teamverantwortung nimmst, dass du mir ein Team übergibst. Und irgendwie, das muss ich dir mal sagen, stört mich total. Du merkst wohl gar nicht, dass ich da bin und dass ich das mache. Dann sage ich, doch, ich merke schon, aber das Problem, sage ich, das musst du mit Gott klären. Weil Gott hat noch keine Empfehlung ausgesprochen, dass ich dich als Teamleiter setzen sollte. Und solange ich keine Empfehlung habe, werde ich es nicht tun. Hallo? So, erst Gott empfiehlt. Und Gott empfiehlt die Bewährten, wenn wir bewährten. Das heißt, die im Alltag durchgehen, die im Alltag zeigen, wie sie zu ihren Brüdern und Schwestern stehen. Die im Alltag zeigen, sind nicht Leute, die nur einen Gottesdienst besuchen, sondern die im Alltag mit den Menschen leben, mit den Gläubigen, mit den Ungläubigen, mit den Bedürftigen, mit denen, die Hilfe nötig haben. Und die einfach in dieser Welt auch in ihren Anfechtungen und Schwierigkeiten gehen. Dieses Bewährte, da ist auch dieser Begriff drin, wie im Feuer, durchs Feuer gegangen und als edel hervorgekommen. Wenn wir von Gott empfohlen werden wollen, befördert werden wollen, dann geht der Weg erstmal durchs Feuer, weil da muss erstmal all der Schrott und alles, was uns so anhängt und all unser Egoismus, der muss erstmal durch die Glut und der wird dann, das wird dann entfernt. Das ist aber auch gut damit und Gott, wenn Gott uns dann zubereitet und er sagt ja, ich habe in euch angefangen das gute Werk und ich werde es in euch vollenden. Und wenn Gott dann in uns fortführt und fortführt sein Werk, dann ist er buchstäblich der Prahlende. Nicht wir prahlen, sondern Gott sagt, habe ich gut hingekriegt bei ihm. Habe ich gut hinbekommen bei ihr. Das ist mir gelungen. Mein Werk ist mir gelungen. Das Töpferwerk ist mir gelungen. Und Gott ist stolz und voller Freude, dass er das mit uns machen konnte. Stolz in dem positiven Sinn. Wie ein Vater stolz ist auf sein Kind, das er lieb hat und auch fördert. Und er sagt hier, in 1. Samuel 2,8 heißt es, er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Aber nochmal, er hebt den Geringen aus dem Staub empor. Glaube mir, du wirst nie übersehen. Mich begeistert das immer wieder, wenn Menschen zu Gott rufen in ihrer Not. Schau mal durch die Bibel, ganz stark im Alten Testament tritt es immer wieder vor. Da heißt es, in ihrer Not schrien sie zum Herrn. Da erbarmte er sich ihrer und half ihnen und rettete sie aus ihren Nöten. Das ist es, was Gott geht nicht an dir und mir vorüber. Gott geht nicht an deiner Situation vorüber. Gott ist mitten in deinem Leben. Er hebt die Geringen aus dem Staub empor. Er sagt nicht, komm, steh auf, krabble hoch, sieh zu, dass du wieder auf die Beine kommst. Gott sagt, ich weiß, du bist zu schwach dazu. Ich weiß, du hast nicht die Kraft dazu, aus dir heraus, aus deinem Elend, aus deinem Staub aufzustehen. Und deshalb sagt Gott, übernehme ich das. Er hebt die Schwachen aus dem Staub hervor, die Geringen aus dem Staub hervor. Aus dem Schmutz erhöht er den Armen. Ich weiß nicht, wie viel Dreck und Schmutz in deinem Leben gewesen ist. In meinem gab es haufenweise. Und ich war auch nicht in der Lage, mich daraus zu retten und zu befreien. Aber dann kam Jesus. Und dann hat Jesus gesagt, darf ich dich mal an deine rechte Hand nehmen? Darf ich dich mal aus dem Schmutz rausziehen? Darf ich dich mal hochheben? Und darf ich dich reinigen? Darf ich dein Leben heil machen? Darf ich dein Leben neu machen? Ich würde das gerne für dich tun, sagt Jesus. Er hat nicht gesagt, heile dich selbst irgendwie, bring selbst Dinge zustande, damit du besser stehst, bessere dich jetzt in Zukunft. Nein, er sagt, ich habe in dir etwas angefangen und ich werde es auch so vollenden. Vers 29, also Gott nimmt das Unedle, das Verachtete, dass sich vor ihm kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott. Das Wort Weisheit, Sophia, Weisheit bedeutet Weisheit, die Fähigkeit, sein Leben zu meistern und auch anderen Rat zu erteilen. Das heißt, selber für sein Leben Heilung, Wiederherstellung auch zu erfahren. Diese Weisheit bekommen wir von Gott und auch Weisheit, wie wir andere führen, leiten können und ihnen selber in ihren Nöten helfen können. Beachte, Gott sagt, das ist himmlische Weisheit. Die Weisheit dieser Welt, die gute Programme dir anzeigt und das sicherlich mit bestem Willen tut, auch um Menschen zu helfen. Aber es ist ein Weg ohne Gott. Und er geht nur bis zu einem gewissen Punkt und nicht weiter. So, da gibt es keine, da gibt es im Prinzip ein nur, ich lerne besser mit meiner Situation umzugehen. Ich lerne es mit meiner Situation besser umzugehen. Aber Gott will nicht nur, dass wir besser umgehen mit etwas. Er will Veränderung, so dass wir in Freiheit einen neuen Weg gehen. Und er will Heilung bringen. Er will nicht, dass du lernst, nur mit deinem Schmerz umzugehen. Er möchte deinen Schmerz heilen. Er will nicht, dass du dein Durcheinander irgendwie akzeptierst und vielleicht über die Runden kommst oder irgendwie so deinen Weg durch diese Welt schlingerst. Nein, Gott sagt, ich will dich auf die heilige Hochstraße, auf meinen Weg stellen. Ich will dich zu mir bringen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du mit mir gehst, an meiner Hand gehst, dann führe ich dich auf einem Weg, der nicht ein Weg des Stolperns und der ständigen Niederlage ist. Ich selber rette dich. Und wenn der Gerechte fällt, was sagt die Schrift? 7-mal steht er auch wieder auf, weil der Herr stützt seine Hand. Das ist das Schöne. Ich bin oft in meinem Leben gestolpert. Und weißt du, ich kann dir heute bezeugen, ich habe immer den erlebt, der sagt, komm Herbert, ich heb dich mal hoch. Weißt du, dann kommt er, dann zieht er an deiner rechten Hand und dann stärkt er dich wieder, dann kräftigt er dich wieder und du kannst deinen Weg weitergehen. Aber wir bekommen nicht Weisheit dieser Welt, sondern Weisheit heißt es, Weisheit Gottes durch Christus. Zum Beispiel Matthäus 13, da steht in Vers 54, als Jesus predigt, woher hat er diese Weisheit? Ist er nicht des Zimmermanns Sohn, heißt es dann. Und Vers 56, seine Schwestern sind bei uns und seine Brüder sind bei uns. Woher hat er nur dies alles? Und sie ärgerten sich. Woher hat er diese Weisheit? Und Jesus sagt, habe ich von Gott. Jesus sagt, ich habe nichts aus mir heraus, weil Jesus, als er auf der Erde war, war er Mensch wie du und ich. Er war absolut abhängig von Gott wie du und ich. Und er sagt, ich habe Weisheit von meinem Vater bekommen. Woher hat er diese Weisheit, so zu lehren, so mit Menschen umzugehen? Wo hat er diese Weisheit her? Und Jesus bezeugt immer wieder, das habe ich von meinem Vater, der in den Himmeln ist. In Johannes 7, da ist er auch wieder am Predigen und am Vers 14 sagt er dann und 15, als es aber schon um die Mitte des Festes war, ging Jesus hinauf in den Tempel und er lehrte dort. Da wunderten sich die Juden und sagten, wie besitzt dieser Gelehrsamkeit, da er doch nicht gelernt hat? Da antwortet ihn Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selber rede. Er sagt, du kannst die Probe aufs Exempel machen. Du kannst dich auf Christus einlassen. Du kannst mit Gott deinen Weg gehen. Und dann wirst du merken, wie göttliche Weisheit in dein Leben kommt. Und diese göttliche Weisheit verändert alles. Dinge, die du vorher nicht meistern, nicht klären, nicht erledigen konntest. Gott gibt dir Weisheit, es zu tun. Jesus sagt, wenn ihr auch verfolgt werdet, angegriffen werdet, er sagt, überlegt nicht vorher, denkt nicht drüber nach, was werde ich bloß antworten, wie kann ich Rede und Antwort stehen, hoffentlich verhasple ich mich nicht, wenn ich da gefragt werde. Jesus sagt, der Heilige Geist wird euer ständiger Begleiter sein. Und wenn ihr in solche misslichen Situationen kommt, dann wird der Heilige Geist euch selber geben, zuflüstern, schenken, was ihr in dieser Situation reden sollt. Jesus machte diese Erfahrung. Er erlebte es, dass der Vater im Himmel durch den Heiligen Geist ihn lehrte und deshalb sagt Jesus, alles was ich rede, habe ich vorher bei meinem Vater gehört. Alles was ich tue an Werken, habe ich vorher gesehen, dass mein Vater es getan hat. Aus mir heraus, aus mir selbst, sagt Jesus, aus sich, kann ich nichts tun. Ich kann es nur tun, weil Gottes Kraft in mir ist. Und Jesus als Mensch auf dieser Erde war ein Beispiel, ein Exempel, wie du und ich in der Fülle Gottes und Kraft Gottes und in der Weisheit Gottes auf dieser Erde leben können und durch dieses Leben gehen können und dabei noch ein großer Segen werden. Und alle, Gott sagt, ich möchte in dir, egal wie elend, schwach oder unedel oder gering oder verachtet du bist, Gott sagt, wenn du es zulässt, dann werde ich in dein Leben kommen, ich persönlich, Gott sagt, nicht verändere du dich, Gott sagt, ich werde dich so verändern, dass die ganze Welt staunen wird, wieso ist der auf einmal so klug? Wieso kann der reden? Wieso kann der lernen? Wieso ist der auf einmal so sozial eingestellt? Wieso hat er auf einmal eine Liebe für die Bedürftigen, für die Armen? Die hat er doch vorher verachtet und verspottet. Dieser Mensch ist vollkommen verändert. Das ist doch dieser komische, schwache, dieser Verrückte da gewesen. Oder wie wir es sagen, diese Verrückte, die will doch keiner. Und auf einmal bist du im Mittelpunkt. Aber nicht, weil du es geschafft hast, sondern weil Gott es geschafft hat und weil Gott es schafft. Ich weiß nicht, ob ich dir das so richtig rüberbringen kann, aber ich möchte das so klar machen. Egal, wie elend, schwach, runtergekommen du oder dein Leben gewesen sein mag, wenn Gott in dein Leben kommt, dann verändert sich alles, wenn du und ich das zulassen. Und wir wollen es zulassen, Amen. Wir wollen es zulassen. Dann verändert sich alles. Da macht er aus etwas Unedlem was Edles. Aus etwas Verachtetem macht er etwas Erhobenes. Der ganze Himmel staunt. Wenn die Engel dich betrachten würden, würden sie sagen, wow, hätten wir nie gedacht. Wir kennen den noch früher, wie er da rumgehockt hat. Wir kennen ihn, was er für ein Lump gewesen ist. Wir kennen es, was er für ein Krimineller war. Wir kennen ihn, was er für ein Druffi war in Drogen und anderen Dingen. Wir kennen ihn. Wir kennen ihn und die Engel sagen, wow. Die Engel haben nämlich nie so eine Erfahrung gemacht, der Erlösung und der Veränderung durch Christus. Das können sie auch nicht erleben. Sie sind von Gott geschaffen, sie sind dienstbare Geister, Geister, die Gott dienen und für den Dienst der Menschen da sind. Aber weißt du, Gott nimmt das, was nichts ist und macht daraus etwas Vollkommenes, Perfektes, Schönes, Edles und füllt es mit göttlicher Weisheit. Da, wo früher nur Dummheit drin gewesen ist, ist auf einmal göttliche Weisheit drin. Das kannst du nicht selber bewirken. Das kannst du nicht produzieren. Da muss der Himmel etwas tun. Und der Himmel tut etwas. Gott kommt und tut es in deinem Leben. Amen. Und da musst du dich drauf einlassen. Ich sage kaum in dieser Gemeinde musst. Aber ich sage dir, wenn du sagst, ich will voll werden mit göttlicher Weisheit, dann musst du dich auf Jesus einlassen. Dann musst du, wie er in Johannes 15 sagt, Meno, bleibe an mir, wohne bei mir, weiche nicht von meiner Seite. Denn dann wirst du total verwandelt, total verändert werden. Noch etwas aus der Apostelgeschichte. Jetzt habe ich ja Jesus als Mensch, aber schauen wir Apostelgeschichte 4, Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit, Paresia, das Wort freimütig, Paresia, je nachdem, welche Bibelübersetzung du hast, dieses Wort Paresia bedeutet Freimütigkeit, Kühnheit, Offenheit, Zuversicht übersetzt Luther es. Also Gott sagt, zum Beispiel, wenn wir Hilfe nötig haben. Er sagt, wenn du als mein Kind in Schwierigkeiten bist, wenn du als mein Kind in Not bist, dann sagt er, dann komm mit Freimütigkeit, oder wie ich sagte Luther, mit Zuversicht zum Thron der Gnade. Gott sagt, komm mit Kühnheit, komm mit Freimütigkeit, komm mit Offenheit, komm mit Fröhlichkeit, komm in meine Gegenwart, wenn du Hilfe nötig hast. Ja, komm, wenn du Hilfe, Not hast, so steht es geschrieben, zum Thron der Gnade. Wer ist der Gnadenthron? Was sagt uns Römerbrief in den ersten Kapiteln? Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zum Gnadenstuhl. Er sagt, komm doch zu Jesus, dann bekommst du Hilfe. Komm, wende dich an Jesus, rufe mich an und ich werde dich erretten, sagt er, und du wirst mich verherrlichen. Versteh, wir machen nichts. Er sagt nicht, rufe mich an, dann verherrliche dich und dann gucken wir, wie es weitergeht. Nein, er sagt, ruf mich an und ich löse dein Problem. Ich werde mich an deinem Leben verherrlichen. Du wirst mich preisen. Es wird wieder kein Ruhm sein. Ich bin der gute Macher. Ich habe mich gut hingekriegt. Sondern wir werden bezeugen, ja, Gott hat es in meinem Leben geschafft. Gott hat es in meinem Leben geschafft. Ich habe es nicht vermocht. Ich habe es nicht hingekriegt. Und ich möchte sagen, auch an all die, die kämpfen, da sind vielleicht Süchte, da sind vielleicht Dinge, da sind Dinge, in die du immer wieder reinfällst und du sagst, oh Mann, ich wünsche mir, da rauszukommen. Ich will nicht mehr die Dinge tun, die ich tue. Ich möchte gerne da herauskommen. Du, ich habe eine gute Nachricht für dich. Es steht geschrieben, lobe den Herrn, meine Seele, der dein Leben aus der Grube befreit, der dein Leben aus der Grube erlöst hat. Ich sagte schon mal, die Form ist da, der dein Leben aus der Grube erlöst hat, heute erlösen wird, auch in Zukunft dich erlösen wird, solltest du in die Grube fallen. Der Herr ist gegenwärtig und du willst Gott preisen. Er vollbringt dieses Werk der Veränderung an dir und mir. Als sie aber die Freimütigkeit, die Kühnheit, die Offenheit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Also als sie bemerkten, ich fand es toll, dass es ungelehrte, agrammatos, ungelehrt, ungebildet, des Schreibens unkundig, also auch der Schriften unkundig, die haben doch keine Ahnung. Die zitieren aus den Schriften, die zitieren aus den Propheten, die zitieren Dinge von Gott. Da schlackern sogar unsere Theologen mit den Ohren, aber die sind doch ungebildet. Woher haben die auf einmal so eine Predigt? Woher haben die auf einmal so ein Zeugnis? Wo haben sie das auf einmal her, dass sie die Wahrheit so kundtun? Die waren auf keinem theologischen Seminar, sie haben nie eine Jüngerschaftsschule besucht. Und diese Leute, sie gehen her und die Weisheit Gottes sprudelt aus ihrem Leben heraus. Das ist übernatürlich. Das ist Gott. Das gilt dir, das gilt mir. Hey, niemand von uns ist zu dumm. Hier steht es, die sind, dass es, sie wundern, sie bemerkten oder beim Ergreifen merkten sie, dass es Ungebildete, also Ungelehrte und Ungebildete, das Wort für Ungebildete ist Idiotes. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Idiotes. Also, das ist ungebildete Idiotes, Laie oder Privatmann kommt von Idios, eigenes. Idiotes bezeichnet den gewöhnlichen Mann, den Ungebildeten, natürlich auch die Frau, wollen wir es nicht mehr auf die Männer sitzen lassen. So, also, auch, sie merken, das sind Ungebildete, das sind gewöhnliche Leute. Und sie verwunderten sich. Wie kommt sowas aus denen hervor? Wie können sie so etwas tun? Es steht auch an anderer Stelle, sie sahen nicht nur die Weisheit, die aus ihrem Leben kam, sondern sie sahen auch die Machttaten, die er tun. Du, da konnte sich ein Pharisäer und Schriftgelehrter, ein Sadduzäer, der konnte sich Tag und Nacht abstrampeln, da kam keine Machttat hervor. Aber weißt du, da kam Jesus und Jesus ist derselbe, der es heute bewirkt. Manche unter uns, auch Gäste, haben ja Heilung erlebt. Andere, mit ihnen gehen wir zusammen und wir begleiten und wir beten und wir weinen manches Mal, wenn die Nöte da sind. Aber nur, weil manches Mal Dinge nicht sofort geschehen oder auch gar nicht geschehen, deshalb wollen wir uns doch nicht mit denen freuen, die geheilt worden gegen die entscheiden, die geheilt worden sind. Lasst uns mit ihnen freuen. Die Schrift sagt doch, freut euch mit den Freunden, weint doch mit den Weinenden. Wir nehmen Anteil an allen Menschen. Da gibt es nicht, hüte dich davor, Menschen zu sagen, wenn in ihrem Leben Dinge nicht geschehen, die sie aus der Schrift für wahr erkannt haben, hüte dich davor zu sagen, du hast wohl nicht genug Glauben gehabt oder nicht den rechten Glauben gehabt. Also wenn du Glauben gehabt hättest, dann würde es passieren. Hüte dich, denn da bist du schon sehr nahe vor deinem eigenen Fall. Und dann wirst du bald ein Problem haben. Es ist immer noch Jesus, der die Dinge in unserem Leben bewegt. Weißt du, wir sind nicht im Machbaren, wir sind nicht die Macher, die das hervorbringen. Aber wenn Gott uns sagt, bringe das hervor, tue das, dann werden wir es hervorbringen und dann werden wir es auch tun. Und dann wird es auch genau das Prägezeichen, den Stempel des Himmels haben, der Garant, jawohl, Gott hat es so entschieden, Gott hat es so gewollt. Und doch, wir wollen uns freuen mit denen, die krank waren und gesund geworden sind. Einfach, weil Jesus sie angerührt hat. Da war kein Arzt, der etwas für sie tun konnte, beziehungsweise eine OP gemacht hätte. Sie waren gesund. Andere, da weinen wir mit, da beten wir mit, da glauben wir mit, da ermutigen wir mit, da stärken wir mit. Und dann schauen wir nicht herab und sagen, na ja, wenn der mehr Glauben hatte, hüte dich, du stellst dir dein eigenes Bein. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid. Ach so, er sagt, also sie sagen die aus ihm kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott. Aus ihm kommt es. Das, was du und ich vollbringen, das, was du und ich weitergeben, lass mich sagen, das, was du und ich auch im Alltag leisten, wir haben es ihm zu verdanken, weil er mit seiner Kraft in unser Leben gekommen ist. Wir haben es ihm zu verdanken. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott. Er hat dir viel Gutes getan. Und er wird nicht aufhören, uns Gutes zu tun. Amen. Er wird nicht aufhören. Vergiss es nicht. Er ist uns geworden Weisheit von Gott. Er ist uns und Gerechtigkeit heißt es. Und Heiligkeit. Gerechtigkeit. Weil wir zu Jesus kamen, ihn in unser Leben aufnahmen. Da sagt die Schrift, da wurden wir gerechtfertigt. Das heißt, Gott sieht Jesus an und er sieht dich an. Und er sagt, du und ich, wir sind genauso gerechtfertigt wie Jesus. Er sagt, dass er den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. So steht es in unseren Bibeln, ist ja eigentlich nicht richtig wiedergegeben. Dass er den Rechtfertige, der des Glaubens Christi, der des Glaubens Jesu ist. Nicht des Glaubens an Jesu. An Jesu, da ist schon wieder diese Leistung, diese Forderung. Aber in der Schrift steht nirgends, dass wir Glaube an Jesus, sondern Glaube, was Jesus ist. Ihr seid gerettet durch den Glauben Christi. Jesus glaubt, dass sein Opfer perfekt ist, genügt. Es muss nichts mehr hinzugetan werden. Jesus sagt, mein Opfer reicht aus für all deine Belange, für deine Bedürftigkeit, für deine Herrlichkeit, für deine Heiligkeit, für deine Gerechtigkeit. Es reicht aus für alles. Das glaube ich, sagt Gott. Das glaube ich, sagt Jesus. Und Jesus sagt, bitte glaub doch, was ich glaube. So einfach ist Glaube. Einfach, ich glaube das, was du glaubst, Gott. Das ist Glaube. Ich glaube Gott. Ich glaube dir, Herr. Ich glaube diese Wahrheit. Und wir sind geworden durch Christus, Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, Heiligkeit ist das Wort Hagiasmus, Heiligung, geheiligt sein. Das ist uns von Gott gegeben, oft auch mit Heiligkeit übersetzt. Anderes Wort kann man sagen, wir sind ausgesondert für Gott. Und daraus ergibt sich ein ganz neuer Stand für uns. Wir waren früher ohne Christus in der Welt. Jetzt sind wir mit Christus in seinem Reich, gegründet auf dem Felsen, welcher Christus ist. So, wir sind in einer ganz neuen Position. Und in ihm, in Christus, Jesus, ist nicht nur Weisheit uns geworden, Gerechtigkeit und Heiligkeit, sondern Erlösung. Für deine Erlösung kannst du nichts mehr bewirken. Du, egal wie du dich anstrengst, egal was du tun magst, du wirst dadurch nicht erlöster werden. Denn die Schrift sagt, es ist eine ein für allemal gültige Erlösung für alle Menschen durch Jesus geschehen. Und es jeder, der des Glaubens Christi ist, der Jesus in sein Leben aufnimmt, jeder erfährt diese Erlösung. Er ist losgekauft und das Lösegeld, der Pfand, das Lösegeld ist hinterlegt im Himmel. Die Schrift sagt im Hebräerbrief, als Jesus von den Toten auferstand, dann brachte er sein Blut ins Allerheiligste. Ja. Ist der, als er in den Garten kam, Jesus bringt gerade die Verstorbenen des Alten Testaments, die Gläubigen, bringt er gerade zu Gott. Und als er dort am Grab die Maria sieht, und die Maria weint und dann stoppt er diesen ganzen Weg zum Himmel, diese ganze Reisegesellschaft, sage ich immer. Er stoppt sie und dann geht er hin und dann sagt er, Maria, Maria, haben heute von Maria gehört, Maria. Und sie denkt, es ist der Gärtner. Und sie sagt, wenn du ihn weggenommen hast, dann sag doch, wo hast du ihn hingelegt? Und er sagt dann, oder er sagte, Frau, was weinst du? Und jetzt sagt er, Maria. Und daran erkennt sie, es ist Jesus. Sie sagt, Meister. Und sie will ihn um die Füße fassen. Er sagt, Jesus, pack mich noch nicht an, nicht anberühren. Ich war noch nicht beim Vater. Weil Jesus war gerade auf dem Weg zum Vater, sein Blut ins Allerheiligste zu bringen. Und dann brachte er es ins Allerheiligste und kurz darauf sehen wir, dass er bei seinen Jüngern erscheint, hinter verschlossenen Türen, mit den Emmaus-Jüngern. Er isst mit ihnen oder will essen, er bricht das Brot. Thomas legt darauf die Hände in seine Wundmale. Warum? Er konnte, jetzt lebt er mit ihnen, er aß mit ihnen. 40 Tage war er mit ihnen noch unterwegs. Und 40 Tage hat er Gemeinschaft mit ihnen, lehrte sie aus dem Alten Testament, lehrte ihnen die Schriften, aus den Schriften, was über ihn berichtet wurde. Und dann ist er zum Vater zurückgegangen. Jesus hat eine vollkommene Erlösung geschaffen. Und noch einmal, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Das ist nicht, weil du und ich so coole Typen sind. Aus ihm kommt es. Es ist Geschenk vom Himmel. Es ist Geschenk vom Himmel. Denke, jeden Atemzug, den ich tue, ich weiß, es ist ein Geschenk vom Himmel. Ich könnte auch ersticken. Ich könnte ja umkommen. Und ich weiß das, ich habe solche Dinge erlebt in meiner Vergangenheit, Jahre zurück, wo ich gedacht habe, jetzt ersticke ich. Ich habe gedacht, jetzt sterbe ich. Und ich konnte mir dabei vorstellen, wie es jemandem geht, der erstickt. Und ich habe gesagt, Gott, ich weiß noch, ich habe die Fenster aufgerufen, ich bin raus. Und ich weiß, atmen zu können. Danke Gott, dass du in meinem Körper lebst. Danke Gott, dass du mir Luft gibst. Danke, dass ich atmen kann. Danke, dass ich laufen kann. Danke, dass ich gehen kann. Danke, Herr, dass ich mich bewegen kann. Danke, Herr, dass ich gesund sein darf. Es sind so viele, die krank sind. Und die gesund sind, sind oft so undankbar. Lass uns doch mal dankbar sein. Danke, Herr, dass du mich bei Gesundheit erhältst. Aber nicht nur mit dem Hintergedanken schon wieder, wenn du glauben würdest wie ich, dann wärst du auch gesund. Hüte dich. Das ist nicht unsere Botschaft. Das ist nicht unser Weg. Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Alles durch ihn. Alles durch ihn. Alles, was du hast, ist durch ihn. Dass wir heute Abend sind, ist durch ihn. Dass wir in diesem Gebäude sind, ist durch ihn. Alles ist durch ihn. Wir können uns auf gar nichts etwas einbilden. Weißt du, früher habe ich gedacht, Mann, wenn ich gewisse Parolen noch bringe und wenn ich gewisse Dinge paukenmäßig mal reinschlage, dann bringe ich Resultate hervor. Und weißt du, manches Mal wirbeln wir viel Staub auf, verletzen viele Menschen. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, alles ist Gnade, alles ist Geschenk von Gott. Ich wünsche mir, dass du dir das tief verinnerlichst. Alles, was wir sind und haben, ist Gnade Gottes, Geschenk von Gott. Alles. Dass er hätte uns ja das Verachtete, das Elende, das Unedle, er hätte sagen können, Mensch, selber schuld, was hast dich in so ein Schlamassel reinmanövriert? Ja. Man könnte viele Urteile über uns fällen, aber nein, er tut es nicht. Er erhebt uns. Und alles ist aus ihm, Schlussvers 31, damit wie geschrieben ist, steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wer irgendwie prahlen will, als Menschen neigen wir dazu, gerne mal auch prahlen zu wollen. Gott sagt dann, prahle darüber, was Gott in deinem Leben tut. Prahle darüber, was er bewirkt hat. Ja? Und ich meine nicht wieder mit stolzer Brust, ja, seht ihr, was er bei mir getan hat und Aber wenn jemand rühmt, aber das Wort rühmen, da ist schon prahlen. Herr, ich habe es dir zu verdanken. Herr, ich habe es dir zu verdanken. Ich habe es dir zu verdanken, dass ich Auto fahren kann, Herr. Ich danke dir dafür, dass ich Auto fahren kann. Denn ich könnte ja auch kaputte Beine haben und nicht fahren können. Versteh mal, lass uns mal dankbar auch werden über die Erlösung. Gott hat uns so ein wunderbares, herrliches, ich hätte jetzt was gesagt, Erlösungspaket gegeben. Sag doch mal Danke dafür. Dank doch mal für deinen Mann. Danke für deine Frau. Erhebe Gott. Preise ihn dafür. Natürlich gibt es immer was zu meckern an dem Ehepartner in manchen Bereichen. Das muss aber nicht sein. Man kann auch den anderen höher achten als sich selbst. Und du musst deinen Ehepartner nicht immer umpolen, dass er so denkt, wie du denkst. Denn er will ja auch dich umpolen, dass du so denkst, wie er denkt. Dann seid ihr ständig im Krieg. Lass doch den anderen auch mal in Freiheit und lebt gemeinsam mit Christus und seid dankbar, dass ihr euch auch in eurer Unterschiedlichkeit habt, dass ihr euch auch in eurer Unterschiedlichkeit erleben und auch genießen könnt. Das ist doch toll. Überlegt mal, wäre doch total eintönig. Ich sag was, Marita sagt, ja, mein Schatz. Jetzt tun wir das und so. Ja, mein Schatz. Ja, mein Schatz. Überlegt doch mal. Ja, machen wir. Hey, nein. Das ist, man will doch Austausch, man will sprechen. Da gibt es auch mal vielleicht Diskussionen. Aber das muss doch nicht immer gleich in Kriegen ausarten, oder? Da sind wir doch jetzt auch unter Gnade, dass wir das anders handhaben können. Ich wünsche euch eine ganz starke, gesegnete Woche. Nimm es mit durch die Woche. Lies dir diesen 1. Korinther-Abschnitt nochmal durch. Nimm es dir mit. Ja, die Lobpreise kommt durch. Nimm es dir mit. Durch diese Woche und denk, alles, was ich bin und habe, verdanke ich meinem Herrn. Alles verdanke ich meinem Herrn. Und nichts habe ich von mir selber gebracht. Jesus, ich bitte dich, dass du das durch deinen Heiligen Geist so ganz tief in uns hineinlegst. Und ich bete auch, dass es uns eine Offenbarung wird, eine göttliche Offenbarung. Nicht nur ein theologisches Wissen, dass wir alles dir verdanken, sondern eine tiefe Offenbarung in unserem Herzen, in unserem Geist. Alles, was ich habe und bin, habe ich von dir, Herr. Tiefes inneres Wissen. Alles, was ich bin und habe, habe ich von dir und verdanke ich dir. Heiliger Geist, offenbare uns Jesus. Offenbare uns Jesus. Und wir wollen bei dir bleiben, Herr. Denn wir wissen, getrennt von dir können wir nichts bewirken. Doch viel Unsinn sicherlich. Aber wir wollen göttliche Dinge, dass sie durch unser Leben fließen. Und deshalb, wir bleiben bei dir. Wir wohnen bei dir. Wir werden nicht von deiner Seite gehen. Wir wollen das nicht, Herr. Und ich bin so dankbar, wo immer jemand auf dem Weg gestolpert ist oder abgewichen ist, dass du ihn zurückholst, dass du ihn wieder zu dir ziehst. Danke, Herr, selbst da, wo Menschen ihren Bund gebrochen haben, ihr Versprechen, dir nachzufolgen, mit dir zu leben, selbst da, wo sie es gebrochen haben, ich danke dir, dass du dein Versprechen nicht brichst, dass du immer noch zu diesem Bund stehst und alles tust, um uns, auch die, die zurückgewichen sind, wieder in eine herzliche Beziehung mit dir zu bringen. Ich segne, Herr, meine Brüder und Schwestern hier und ich segne die, die im Internet zuhören. Ich segne sie in dem Namen Jesus. Danke für Gnade. Danke für göttliche Weisheit, für Gerechtigkeit. Danke für Heiligkeit. Danke für Erlösung. Danke für alles, was wir durch dich erhalten haben, von dir geschenkt bekommen haben. Danke, Herr Jesus. Amen.